Der Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Ein Podcast an bedeutsamen Orten zu Themen, die bewegen. Persönlich, politisch oder auch mal philosophisch. Moderiert von der Journalistin Gabi Renz.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu unserer vierten Ausgabe von Sonntagsspaziergang mit Winfried Kretschmann. Der Spaziergang ist kein richtiger, er führt uns heute aber trotzdem an einen Ort, der ihm am Herzen liegt. Wir befinden uns in der Stuttgarter Oper. Das ist ein zur Jahrtausendwende gebauter Gebäudekomplex, ein Doppelhaus, Entwurf Max Littmanns, als Doppeltheater entworfen, Opernhaus, das große Haus genannt. Und dort sitzen wir, nicht im Schauspiel, nicht im Ballett. Ein berühmtes Haus mit Stuck und vielen Wandlungsprozessen und Häutungen. 1400 Plätze, 210.000 Besucher in der Saison, in normalen Zeiten 16.000 Abonnenten. Einer davon sitzt mir gegenüber. Guten Tag, Herr Kretschmann.
Frau Renz, seien Sie gegrüßt.
Wir sprechen heute über Kultur. Sie haben den Ort gewählt, weil er Ihnen etwas bedeutet. Nähern wir uns Ihrer Person über diese Oper. Sie haben sicher Erinnerungen an das erste Mal.
Leider nicht.
Ich hätte auf Figaros Hochzeit getippt als Initiationsoper.
Das könnte stimmen.
Und wie oft waren Sie inzwischen hier?
Ja, also ich sage mal so, ich lasse keine Oper in der Regel aus.
Das heißt schon,
ich gucke aber auch manche sehr oft ein, zum Beispiel die Freischütz-Inszenierung vom Achim Freier habe ich 7-mal angeguckt.
Wenn Sie hier sind, haben Sie eine eigene Loge. Ich habe nachgeguckt, die besten Plätze sind eigentlich im Parkett. Platz 132, 134, wo sitzen Sie denn?
Ich glaube, ich sitze in der Loge 9.
Das heißt im ersten Rang, wo wir uns jetzt auch befinden. Allerdings ist das eine Mini-Loge, die der Herr Ministerpräsident besetzt. Wir sind in der sogenannten Königsgala-Loge. Er hat mir gerade verraten, hier war er noch nie.
Nein, ich saß immer in Reihe 8, bis ich Ministerpräsident wurde. Jetzt habe ich da meine eigene Loge. Reihe 8 ist super. Das ist eine sehr, sehr gute Entfernung, nicht zu weit weg und nicht zu nah. Loge. Ja, man sieht in den Orchestergraben, das ist manchmal interessant, ja.
Wenn es besonders langweilig ist?
Oder ja, wann? Zum Beispiel, wenn die Inszenierung einem nicht so gefällt, kann man in den Orchestergraben gucken, wie da gespielt wird. Ja, das ist auch okay, aber der gute Platz ist eigentlich wirklich da unten.
Man könnte ja meinen, wenn wir hier in der Mittelloge sitzen, es gäbe andere, die sowas inszenieren würden. Aber in diesen Zeiten ist es eher ein kraftvolles Symbol des Elitären wahrscheinlich. Empfinden Sie das so?
Nein, ich gehe einfach in die Oper, weil ich leidenschaftlich gerne in die Oper gehe. Und dieses Drumherum, muss ich mal einfach sagen, es interessiert mich schlichtweg einfach nicht.
Keine Attitüde?
Nein, also dazu gehe ich einfach zu gern in die Oper und ich bin da immer gespannt drauf und freue mich drauf und ich gehe da in die andere Welt. Und nicht, dass ich jetzt irgendwelche Amtsattitüden da fortsetze, da brauche ich nicht in die Oper gehen. Ich gehe da rein, damit ich das verlasse, ja, damit ich dieses Feld verlasse. Würde ich in das andere, in die Alternative, ja, zum Beruf, also bei mir Politik, ja auch zur Familie. Du gehst da tauchst einfach in eine andere Welt ein, letztlich die Welt des Spiels. Und das finde ich unglaublich wichtig. Wobei, will man so sagen, ist mich schon auch politisch inspiriert. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, Zauberflöten-Inszenierung ich schon gesehen habe. Jetzt nehmen wir mal an 20 in der Größenordnung. Und da denkst du natürlich nach der 20. Jetzt hast du es gesehen. Jetzt musst du eigentlich nicht mehr hin. Und dann geht man doch hin und dann ist sie wieder ganz anders, nicht? Und dass man aus einer Musik, die ja gleich bleibt, und das Libretto im Großen und Ganzen auch, diese Theaterleute daraus was immer was Neues machen, das ist eine geniale Leistung und das inspiriert. Nicht auch wir, bei uns ist es ein bisschen ähnlich. Wir haben unsere Verfassung, die wird oder sollte nicht so groß geändert werden, wird auch in dem Kernbereich ja nicht geändert. Aber die Politik muss ja zeitgenössisch sein, ja. Und wie machst du das immer wieder lebendig, was da an Grundwerten steht? Wie machst du das lebendig? Und da denke ich immer, diese Theaterleute machen immer was Altes lebendig. Und diese Mischung, dass man was Modernes macht, was Neues mit einem alten Stoff, das finde ich einfach inspirierend.
Gut, das sind ja die letzten Fragen der Menschheit, die werden umgewälzt in diesen Stoffen, ja. Aber sie sind ja auch ein idealer Adressat. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute nicht mehr so viele gibt, die 20 Figaros Hochzeiten ausgesessen haben. Also,
da gibt's schon noch genügend. Ja, ich meine, man muss natürlich sehen, daran sieht man, wie wichtig Lehrer sind. Ich hatte einen sehr, sehr guten Musiklehrer. Der hat uns die Entführung aus dem Serail zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Alter, mit der richtigen Kommentierung gezeigt. Und das prägt sie dann, nicht? Da haben sie einen Zugang dazu. Oder mit meinen Kindern bin ich zum ersten Mal ins Ballett gegangen, Dornröschen vom John Cranko. Wenn Sie das richtige Alter machen, dann haben Sie für die Kinder die Liebe zum Ballett gelegt, sozusagen gesät. Und das ist ganz wichtig. Und da hatte ich einfach mit meinem Musiklehrer einfach schlichtweg Glück.
Es war aber auch eine andere Zeit. Die Kinder und die Jugendlichen heute sind natürlich anderen Dingen ausgesetzt, digitale Spiele und so weiter. Die Geduld nimmt ab. Auch bei den Lehrern selbst ist jetzt schon eine Generation, die vielleicht eher mal Rap im Unterricht spielen oder analysieren. Das gilt ja alles auch.
Also dem würde ich jetzt ein bisschen widersprechen. Das war damals keine Bohne anders. In der Zeit, als der Musiklehrer die Entführung aus dem Serail gebracht hat, da war ich in der Welt vom Jazz. Dazu hatte der zum Beispiel keinen Zugang. Ja, das hatte der nicht wirklich, hat's auch mal gemacht, aber hat gemerkt, das macht er jetzt, damit er auch mal modern daherkommt, ja. Also es hat nicht geklappt. Das war aber auch nicht nötig, denn das haben wir selber gemacht. Ich bin parallel eigentlich aufgewachsen musikalisch in der Welt des Jazz. Das hat auch eine Anekdote, nämlich dass mein Bruder, der hat eine Maler- und Tapezierlehre gemacht und sozusagen mit seinem ersten Geld in den 50er Jahren hat er ein Grammophon nach Hause gebracht an Weihnachten. Da waren Jazzplatten dabei. Und da durch bin ich dazu gekommen, die haben dann irgendwie 50 Mal gehört, hatte ja nur wenige. Trotzdem ist es dem Musiklehrer gelungen, obwohl wir da in einer alten Welt, anderen Welt gelegt haben. Später kam nach die Rolling Stones und war die Beatle-Zeit. Das war mal schon gar nicht im Unterricht. Nee, wir haben ja in Deutschland diese Trennung zwischen ernster und Unterhaltungsmusik, nicht, was ja schon vollkommen unsinnig ist, so eine Trennung, kam dann später. Und das war natürlich für uns als Jugendliche dominant. Die Frage ist, ob das andere auch gesät ist und du das auch parallel leben kannst oder wiederbeleben kannst. Nicht? Ich bin da jahrelang nicht mehr in die Oper gegangen, aber wenn sie dann wieder gingen, habe ich meiner Frau zu verdanken, dann sind sie sofort wieder da und drin und dann geht es sofort auf. Die Saat, die mal gesät worden ist, und das ist, glaube ich, das Entscheidende und ich bin überzeugt, dass sich das nicht ändern wird. Also ich.
Haben Sie das auch, dass Sie Lebensphasen erinnern und mit Musik verbinden? Oder gibt es Phasen, wo das gar nicht in Bezug steht?
Ja, absolut. Ja. Also das also kann man
Kindheit, Jugendstudium.
In meiner musikalischen Biografie geradezu nachverfolgen. Dann kam dazu, dass ich selber ein Instrument gelernt habe in der Riedlinger Stadtkapelle. Posaune durch den ersten Posaunisten Peter Feigle, der uns das beigebracht hat. Das ist ja auch sehr verankert in Baden-Württemberg. Nicht? Die Blasmusik zum Beispiel gibt's ja überall bei uns. In Berlin zum Beispiel nicht. Das weiß ich, weil mein Sohn dort eine Blaskapelle mitbegründet hat.
Aber Konzertant wurden Sie nicht.
Ja, Ich will mal so sehen, wenn ich heute Musikkapellen höre, zum Beispiel meine Dorfmusikkapelle in Leitz, das Niveau ist ein vollkommen anders als das, wo ich noch in der Stadtkapelle gespielt habe. Ich meine, sieht, das ist die Saat der Musikschulen in Baden-Württemberg. Heute wird auf einem ganz anderen Niveau in Blaskapellen gespielt, was ich ja oft erlebe bei meinen Reisen als MP. Das ist sehr, sehr beachtlich und Ausdruck einer Tätigkeitskultur. Und da ist man doch auch oft erstaunt, wie Menschen da ein Instrument beherrschen, die einen relativ niedrigen Bildungsstand haben, also es über einen Hauptschulabschluss erstmal nicht rausgebracht haben, wie furios die ihr Instrument beherrschen, nicht? Das sieht man da auch, das sieht man, wie Kunst Vorurteile zerstreuen kann, nicht? Indem man sieht, aha, das ist gar nicht so. Der hat Glück gehabt, der hatte vielleicht gute Leute und jetzt entfalten sich da seine Fähigkeiten im Instrumentspielen. Das ist schon sehr, sehr beachtlich. Und diese Tätigkeitskultur ist wichtig, nicht? Weil wir sind ja ein Volk, das eigentlich selber nicht mehr singt. Das nimmt ja rapide an.
Individuell singt sicher jeder, aber nicht mehr im großen Chor.
Ja, aber wir haben jetzt nicht nur ein Freund erzählt, nicht, wenn du in Irland in den Pub gehst, fordern die dich irgendwann mal auf, auch einen deutschen Song zu singen und dann sind alle irgendwie, wissen es nicht, was sie singen sollen und können es auch nicht und können den Text nicht und das ist für die Iren vollkommen unverständlich. Die singen einfach im Wirtshaus. Italien habe ich selbe erlebt, nicht in Italien, es war im italienischsprachigen Kroatien auf der Istrischen Halbinsel. Da habe ich mal ein meeresbiologisches Praktikum als Student gemacht und am Abend gingen wir da in solche Keller, Weinkeller und da haben Winzer und gestandene Männer, die waren, standen auf und haben Verdi-Arien gesungen. Ja, und das ist ein bisschen ein Problem, dass wir eigentlich selber kaum mehr singen. Das einzige Ort, wo eigentlich noch selber gesungen wird, regelmäßig, ist die Kirche. Auch ein Grund, warum ich gerne in Gottesdienste gehe, dass da gesungen wird. Aber immerhin wird munter musiziert. Nicht, das ist überhaupt nicht in der Krise. Dagegen viele Kirchenchöre, Männergesangvereine sind in schweren Petrouille. Aber dieser Wechsel von Tätigkeitskultur zur Konsumkultur, also dass wir ins Theater gehen und uns was anhören oder ansehen, ist schon wichtig, dass beides immer auch da ist.
So wie Sie das schildern, also beispielsweise die Musiker oder jetzt eben auch als Sänger, das sind ja ganz andere Bezüge oder neue Bezüge, die sich eröffnen ins Leben rein. Ja, also Sie haben ja auch selber gleichgesetzt Politik, Ihre Tätigkeit mit Kultur. Wir haben das Publikum, beide brauchen Publikum, beide brauchen Gemeinschaft, Gemeinsamkeit, Gemeinwesen. Im Moment ist das hart. Ja.
Ja.
Kommen wir mal auf die schwierige Zeit. Als tragende Säule der Gesellschaft wird sie oft bezeichnet, die Kultur. Aber die hat es jetzt wahnsinnig schwer. Sie hat keinen Resonanzboden. Ja. Sie kann mit niemandem kommunizieren. Das geht Ihnen anders in der Politik.
Ja, das ist ein richtiger Einbruch für die Künstler. Das muss man schon sehen, ja. Also Künstler sind ja in der Regel Menschen, die jetzt nicht einen Beruf so wählen, wie das die meisten Menschen mit ihrem Beruf machen. Ja, das hat doch oft sehr praktische Gründe. Du bist da veranlagt, kannst was gut oder verdienst gut oder was weiß ich. Jetzt ein Künstler zu sein, ist immer, glaube ich, auch was ganz von innen rauskommt, nicht? Wenn man mal überlegt, wie schlecht bezahlt Künstler sind, wie hart solche Balletttänzer arbeiten müssen, das ist ja wie Leistungssport, jeden Tag viele Stunden trainieren und dann schaut man mal an, wie die bezahlt werden, nicht? Also das machen doch nur Menschen, weil sie dafür eine Leidenschaft haben und zwar eine expressive. Und wenn jetzt diese Expressivität, nämlich man tanzt ja nicht für sich selber, sondern für andere auf der Bühne, das fehlt, das ist Das ist mehr als Verdienstausfälle. Da haben wir als Land wirklich viel und ich glaube Vorbildliches gemacht mit dem fiktiven Unternehmerlohn, den wir denen gezahlt haben. Damit kann man dann wirklich über die Runden kommen, materiell. Aber diese Expressivität sozusagen, dass die einfach wie eingefroren ist, also das ist schon beinhart, nicht? Und ich habe ja sehr früh bei den Balletttänzern erlaubt, dass sie proben können, selbst im scharfen Lockdown des Frühjahrs. Und da habe ich eine unglaublich positive Rückmeldung bekommen, weil das für die so wichtig ist. Nicht nur jetzt da allein im Wohnzimmer an der Stange irgendwie zu üben, sondern wieder in Gemeinschaft wenigstens zu tanzen, zu üben. Nicht, da merkt man, was das mit denen macht. Es ist wirklich schlimm. Da muss man den Ausdruck schlimm wirklich bezeichnen. Das ist so schlimm wie für die Läden, die lange zumachen müssen und vielleicht in Insolvenz gehen.
Ja, nun hat man das Gefühl, dass die viele Kulturschaffenden schon sich ein bisschen, sagen wir, ungerecht behandelt fühlen, dass ihnen da wirklich mehr wegbricht. Also um es mal kurz auf einen kurzen Nenner zu bringen, viele haben die große Befürchtung, dass je länger das dauert, den Menschen umso weniger fehlt. Glauben Sie das nicht?
Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube das Gegenteil. Man wird merken, dass die Menschen einen großen Durst verspüren. Ich komme ja quasi sozusagen aus einer Halbwüste. Das glaube ich nicht. Natürlich müssen wir auch was tun, nicht? Um die Leute ein bisschen aufzuwecken, zu sagen, hallo, jetzt mal raus aus dem Winterschlaf, aus dem Künstlerischen, ja. Jetzt geht's wieder los und dann bin ich sicher, wenn wir das auch sozusagen ein bisschen an die Leute anbohren, da werden sie Durst bekommen, werden sie löschen wollen. Und ich bin sicher, dass wir volle Opern, Theater, Musiksäle haben werden und Konzerte und Open Airs. Wir werden einen Kaufrausch erleben in den Geschäften und ich bin sicher, wir werden auch einfach, die werden überrannt werden. Davon bin ich fest überzeugt. Wir sollten uns jetzt nicht in sowas reinreden, dass da jetzt alles wegbricht. Der Mensch ist durch kulturelles Wesen, nicht immer. Ich meine, wir haben ja nun die ältesten Musikinstrumente der Welt sind wahrscheinlich in Baden-Württemberg gefunden worden, nicht Flöten aus irgendeinem Schwanenknochen. Also insofern, wenn die schon vor 40.000 Jahren, wo die Leute ja noch andere Probleme hatten wie wir heute, sich schon Flöten geschnitzt haben, dann sieht man, der Mensch ist durch und durch ein kulturelles Wesen. Er ist eben nicht nur ein Homo Faber. Er ist auch ein Homo Ludens. Er ist etwas, der spielt im weitesten Sinne. Und dieses Spielen, das machen natürlich auch andere Säugetiere. Ja, junge Füchse spielen auch, aber alte nicht mehr. Und wir bewahren uns das bis ins Alter. Nicht? Das ist das Großartige am Menschen. Dieses Spielen verliert er nicht. Ja, er trägt es in sein Lebensalter mit hinein. Und das ist ein Hinweis darauf, dass er ein durch und durch kulturelles Wesen ist und sich geradezu dadurch definiert. Nicht auch Tiere machen Werkzeug. Also Homo Faber, damit definierst du den Menschen nicht, aber mit Homo Ludens bist du sehr nah an seinem Alleinstellungsmerkmal, dass er durch und durch Kultur beflissen ist. Und jetzt machen wir mal einen Sprung, gucken in unsere Verfassung. Kunst und Kultur sind frei. Nicht? Und da hat die Politik nicht reinzureden. Nicht? Und sie kann nicht sagen, solche Inszenierungen gibt's mal nicht. Und selbst wenn Künstler Dinge machen, die total schräg sind und die Leute tierisch aufregen, wie jetzt zum Beispiel Mohammed-Karikaturen, Muslime aufregen, ist es geschützt? Daran sieht man, welch hohen Wert auch unsere Verfassung dem beimisst. Die Politik hat da nicht rein zu regieren. Wir haben bitteschön das Geld zur Verfügung zu stellen, dass das klappt und möglich ist. Und ansonsten haben wir damit Direktiven nichts zu suchen.
Aber natürlich muss die, Sie sagen es ja selbst, die Finanzierung muss da sein. Also es ist ja keiner ein freier Künstler, der um seine Existenz bangt.
Ja.
Das ist die Begrenzung der Freiheit in der Kunst.
Also wir hatten jetzt in der Pandemie mal ein bisschen Stress mit den Künstlern, weil wir gesagt haben, ja, das ist in der Freizeit. Nicht, da waren sie ziemlich sauer, weil sie das Gefühl hatten, wir werten sie damit ab als sozusagen Freizeitvergnügen. Aber ich glaube, das ist ein Missverständnis. Freie Zeit, das heißt die Zeit jenseits der Befriedigung unserer biologischen Bedürfnisse, das ist das, was den Menschen zum Kulturwesen macht. Eine meiner Mentorinnen aus der Philosophie, Jeanne Hersch, hat mal sehr schön gesagt, erst wenn die elementaren Bedürfnisse befriedigt sind, dann fängt das eigentlich Menschliche an, nämlich die Frage nach dem Sinn. Dann stellen wir die Frage nach dem Sinn, dann tauchen diese menschlichen Fragen auf und dann beginnt Kultur. Wenn wir jetzt zum Beispiel aus der Archäologie ganz alte Kunstwerke haben, dann sind die ja mit Religion und Sinnfragen oft eng verbunden. Gibt es zum Beispiel ein Weiterleben nach dem Tode? Dann gibt es Grabbeigaben und man lässt die nicht einfach liegen. Nicht? Das sind sozusagen... Das ist Entstehung des Menschen als ein Kulturwesen. Zwar stehen wir immer noch tief in der Biologie, aber es gibt eben auch eine kulturelle Evolution. Nicht? Und die macht unser Menschliches eigentlich aus. Und darum muss man jetzt irgendwelchen Sirenen gesängen, dass das alles durch eine einjährige Pandemie den Bach runtergeht oder halbiert wird oder was. Also dem schenke ich mal wirklich überhaupt keinen Glauben.
Es gibt ja natürlich, das ehrt sie, weil Optimismus gehört hier wie da zum Geschäft. Aber ich denke mir, vielleicht ist der Aspekt dieser des Resilientmachens gegen Demagogie, Populismus oder ja einfache Lösungen, das geht im Moment nicht. Also die Kultur als kräftiger der Menschen, geistiger kräftiger der Menschen, da hat sie jetzt gerade ein Problem. Und das ist die Befürchtung, ja, vieler Leute.
Naja.
Also viele Kulturschaffenden.
Der Joe Biden hat bei seiner Inauguration eine junge Poetin ein Gedicht zur Inauguration sprechen lassen und diese junge Frau ist sofort ein Star, ja, durch diesen Akt selber.
Diese Inauguration, die hat ja gezeigt, wie gewaltig die Symbolkraft der Kultur sein kann. Das ist ja nicht nur, da war ja Popkultur aufgerufen, aber eben auch die Musikkultur quasi der Gegner. Ja, dieser Country-Sänger, den ich überhaupt nicht kannte, der so bekannt ist wie selten einer in den USA, der war der Umarmer. Also die Kultur hatte in diesen wenigen Stunden eine multiple Aufgabe und sie denken, das ist die Wurzel und die Kraft.
Inszenierung wie in den USA, das können wir nicht machen, das sehe ich überhaupt nicht. Und es gibt ja, sagen wir, aus der rechten Ecke Versuche auch jetzt in der Theaterkritik, nicht, das ist ja ganz massiv, was die modernes Regietheater richtig hart kritisieren. Und die wollen wieder Helden auf der Bühne sehen. Deutsche Helden zum Beispiel, nicht? Da merkt man, also auch an der Pressefreiheit, auch das gehört ja zur Kultur. Das ist doch das Erste, wo sich die Rechtspopulisten dran reiben. In Wirklichkeit ist es so, wenn man jetzt Helden sehen will, geht man halt in eine Wagner-Oper. Und dann sieht man nämlich die Gebrochenheit der Helden, auch der deutschen Helden, selbst der nordischen Götter, ihre Gebrochenheit, nicht? Und das ist was ganz anderes als das, was sich irgendein Rechtspopulist vorstellt übers Theater. Das wollen wir nämlich wirklich nicht. Und das ist sofort das Ende einer lebendigen Kultur, wenn sie wirklich direkt instrumentalisiert wird für Politik. Natürlich ein bisschen instrumentalisieren wir natürlich Kultur immer nicht. Wenn wir Worte sagen, wie sie muss kritisch sein oder was auch, sie muss mal gar nichts, nicht? Also Worte führen wir alle im Munde. Wenn wir die Kunst loben als Politiker, merken wir oft gar nicht, dass da Momente von Instrumentalisierung mit drin sind. Aber darum schert sie sich auch Gott sei Dank nicht. Und drum fördern wir sie, nicht? Und zwar in der ganzen Breite. Und es ist eine tiefe Kontinuität in Baden-Württemberg, nicht?
Aber weil Sie auch sagen, keine Einflussnahmen, umgekehrt gilt das ja auch. Also man hat hier auch in der schönen Oper von Littmann schon viele Inszenierungen, zum Beispiel in der Phase des Stuttgart 21 erlebt, Bürgerchöre und so weiter. Also das ist eigentlich genau das umgekehrte Phänomen, dass man instrumentalisiert wird oder Belehrtheater empfindet als Besucher. Ja, was halten Sie davon?
Ja, das ist eine schöne Tendenz, die sich aufmacht überall, die Theaterhäuser und das Theater zu öffnen. Also raus auch aus dieser Blase der immer Gleichen, die in da reingehen. Es würde ich weit in die Bürgerschaft zu öffnen. Das ist mir am deutlichsten aufgefallen, der Elbphilharmonie jetzt in Hamburg, nicht, wo das auch vom Gebäude her gemacht wird. Ich erinnere ein bisschen an die Barockzeit, wo man halt auch im Theater noch gegessen hat und sich unterhalten hat. Ob das jetzt so wirklich das Tolle war, weiß ich nicht, aber.
Ist Esskultur,
dann. Ja, nicht, und es wird, kommt wieder. Mhm. Nicht, dass sich das einfach öffnet in die Bürgergesellschaft schlechthin. Das sind sehr, sehr positive Tendenzen, weil diese Hochkultur als Bereich nur einer bestimmten Gruppe des Bildungsbürgertums, das hat sich auch überlebt. Und das jetzt zu öffnen, das beobachte ich mit großem Interesse.
Also ausgesprochen, das Staatsschauspiel Stuttgart hat unglaublich viele Formate entwickelt und die verschiedenen Kulturschaffenden zueinander gebracht, jetzt allein im Bereich der Musik, Popkultur, Klassik und Verschränkung mit Elektro zum Beispiel. Also das hätte man jetzt, sagen wir, vor 10 Jahren noch nicht geglaubt. Aber was heißt das? Das heißt, hier wird Gemeinschaft organisiert, ja, die vielleicht woanders nicht mehr organisiert werden kann?
Ja, das ist so. Damit wird die Kultur einfach wieder flüssiger, nicht? Und ist nicht ein Gebiet von wenigen. Das ganz entscheidend, oder dass sie einfach rausgehen, draußen was machen. Aber auch, was ich auch erlebt habe, Amateurtheater, die dann von professionellen Teams mal betreut werden, habe ich letztens gesehen, Städten am Kalten Markt, auf dem Heuberg, auf der Schwäbischen Alb.
Und was wurde so gespielt?
So ein Historienspiel vom eigenen Ort. Und das wurde gemanagt von Theater Lindenhof. Allerfeinste Sahne, nicht? Und da dachte ich ein bisschen an Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler. Wie viele Menschen aus diesen Städten am Kalten Markt gut Theater spielen können, angeleitet werden. Darunter ein paar Profis. Exzellentes Theater.
Was ist die Wirkung bei Ihnen, wenn Sie sagen exzellentes Theater? Was macht das mit Ihnen?
Es muss einen begeistern. Es muss einen mitnehmen. Ja, es muss einen anrühren. Also sei es traurig oder fröhlich machen, was auch immer. Oder Reflexion in einem auslösen oder einfach nur Erstaunen auslösen, ja. Da habe ich auch das Glück, dass ich ja auf einem kleinen Albdorf aufgewachsen bin, der Nachbarort Hayingen, mit einem berühmten Amateurtheater.
Gibt's da nicht ein Amphitheater?
Ja, und die hatten lange da einen eigenen Regisseur, der das inszeniert hat. Martin Schlecker hieß der. Und dadurch, das war klar, dass in dieses ins Naturtheater Hallen ist man jedes Jahr gegangen. Das hat zum Jahresablauf gehört. Und dadurch hat man gutes Theater erlebt. Ja, weil das Amateurtheater auf einem hohen Niveau war, durch einen Profi, der das jahrzehntelang gemacht hat. Und das ist auch schön, wie sich da Amateur, Kunst und Profikunst ist auch verflüssigt und gegenseitig belebt. Also kurz und gut, wir haben da schon eine reiche Kulturszene, nicht dann denke ich an die soziokulturellen Zentren, nicht die jetzt fest etabliert sind, so dass man mal ohne da was wie soll ich sagen, schöner zu machen wollen, als es ist. Du kannst bei uns leben, wo du willst. Überall hast du tolle Angebote an Kunst und Kultur. Also das ist schon eine der großen Stärken dieses Landes.
Baden-Württemberg.
Das ist einfach überall super kulturelle Angebote gibt.
Nehmen Sie uns mal mit auf Ihre Kulturreise. Sprechen wir über Musik. Ein paar Titel, die Sie geprägt haben, die Sie mitnehmen durchs ganze Leben vielleicht schon oder immer wieder abrufen, wenn es mal eine Stunde gibt, wo es nicht so gut läuft.
Ja, ich habe ja gesagt, geprägt bin ich jetzt eher durch Zufall, durch meinen Bruder in den Jazz gekommen und habe dann, wie gesagt, Posaune gespielt. Der Grund war Kit Ory's Creole Trombone, ein furioses Posaunenstück. Nicht? Das zu spielen, da musste richtig gut sein. Nicht? Also,
aber Sie haben es doch versucht.
Nee, das sei nun wirklich nicht versucht. Wenn ich den Basin Street Blues hinbekommen habe, war ich zufrieden. Also das ist schon feinste Sahne. Oder wenn ich jetzt, was weiß ich, an ein Take 5 denke, von Dave Brubeck und Paul Desmond mit dem furiosen Schlagzeugsolo von Joe Morello. Das sind einfach gigantische Stücke. Und davon bin ich nie mehr losgekommen, habe es dann später wieder entdeckt. Ja, war eine lange Pause, wo ich keinen Jazz gehört habe. Und dann gab es so einen Übergang, wo ich wieder in die klassische Musik gekommen bin. Es war Jacques Louisier, der hat Bach verjazzt. Das sieht man, wie da gibt es immer wieder so Brücken. Dann bin ich natürlich tief geprägt in der religiösen Musik. Also gerade jetzt an Weihnachten, Messias vom Händel, da hört man ja immer nur den Ohrwurm Halleluja. Ja, das kommt ja, da brauchst du ja nur blind irgendwie ein Radio anmachen, kommt es.
Trotzdem schwer zu singen.
Aber die meisten Stücke aus dem Messias sind ja den meisten Leuten vollkommen unbekannt, nicht? Und wenn man den ersten Teil hört, der ja die Weihnachtsgeschichte hat, das ist einfach furiose Musik, nicht? Das kann man einfach anders nicht sagen. Elias, nicht? Das sind einfach unglaubliche Stücke, mal vom Bach ganz zu schweigen. Sicher einer der ganz großen Komponisten. Das war wichtig. Natürlich die Beatles und die Rolling Stones, obwohl ich sag mal so nicht groß in dieser Popkultur war, weil ich zu stark durch den Jazz geprägt war und bin da nie so tief reingekommen.
Also auch im Studium nicht, da könnte man ja meinen, auf Festen oder so.
Doch. Aber im Studium war ich ja sehr politisch und ich habe sozusagen zum Kern der Politrucks gehört und nicht jetzt zu den meisten, die dort war, wo diese ganze 68er-Bewegung ja viel mehr ein kulturelles Ereignis war als ein politisches. Das vergisst man heute oft. Ja, es war eine Kulturrevolution. Nicht? Und die war auch nötig, nicht? Die viel Verkrustetes aufgebrochen hat, diese ganze Honoration, Geschichten, nicht? Man muss sich nur mal so solche Karnevals- oder Fastnachtssendungen aus diesen Jahren angucken. Meine, die sind einfach sturzlangweilig, ja? Das ist mal aufgeknackt worden, alles, und ist heute ja einfach viel interessanter und lustiger.
Also keine Popkultur, kein Rock, all das nicht.
Nee, das habe ich schon mitgenommen, aber eher am Rande. Also ich war jetzt niemand, der auf Open-Air-Festivals gegangen ist, wie andere, die da dann 2-3 Tage verbracht haben. Aber was nochmal wichtig war, gerade im süddeutschen Raum, da wurde diese ganze Popkultur, da ist eine Band nach der anderen entstanden. Das heißt, aus einer Konsumkultur, die großen Bands wie Rolling Stones und Beatles, Pink Floyd und was da sonst noch rumrannte, das hat sich so ausgewirkt, dass überall solche Pop- und Rockbands entstanden sind durch die Bank. Und das gehörte natürlich dann wirklich zum Jugendleben dazu. Nicht in einer Kleinstadt wie Riedlingen mit den Wishmen, das gehörte dann zum Stadtleben für die ganze Jugend absolut dazu. Und da war man logischerweise immer dabei, nicht? Das ist durch Christoph Wagner gut aufgearbeitet worden. Das ist echt ein Phänomen.
Hieß die nicht Play Cold?
Powerplay.
Powerplay, sowas.
Ich weiß nicht, zuerst hießen sie, glaube ich, Powerplay, dann Wishman oder umgekehrt, das weiß ich
grandios.
Jetzt nicht mehr.
Sie müssen nichts mitschreiben, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir produzieren eine kleine Playlist und werden Sie damit versorgen. Aber der Mensch besteht nicht nur aus Musik und Ohren, sondern eben auch aus Augen und Lesen. Vielleicht da noch ein paar Einblicke, was Sie kulturell geprägt hat. Ja, auch über die ganzen Jahre, Hannah Arendt, wissen wir. Auch übrigens Kultur und Politik, eine sehr interessante Abhandlung. Aber andere Romane zum Beispiel, Belletristik.
Also sag mal, es gibt natürlich Bücher, die für mich bedeutend waren. Ganz bedeutend ist die Unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera. Ein Buch, das mich sehr beschäftigt hat, das zerflettert in meinem Bücherbord steht. Das habe ich sehr oft gelesen, wie ich überhaupt manche Bücher sehr oft lese.
Aber was war da der Kern? Was hat Sie da gefesselt? Ist ja eine Zweierbeziehung.
Ja, einfach diese ganzen Beziehungsfragen, aber auch das Verwobensein mit dem Politischen, nicht? Ich muss jetzt dazu wissen, dass ich ja in der 68er Zeit bei den Maoisten war und die Figur des Langen Marsches, nicht die stammt, es war also seine Kernfigur des Maoismus, war der Lange Marsch von Mao, nicht den man dann im übertragenen Sinne genommen hat und der Milan Kundera zeigt oder, wie soll man sagen, eröffnet in seinem Roman, dass eigentlich die Adaption dieses Langen Marsches Politkitsch ist. Nicht? Und das hat wenn man das liest, hat das eine heilende Wirkung über die Irrtümer, über diese linksradikalen Irrtümer. Nicht dieses, dass man das sich in irgendwelchen Sekten verloren hat, die da irgendwie vom Langen Marsch rumschwadroniert hat. Nicht? Und da brauchst du dann schon so Aussagen wie vom Ralf Dahrendorf, ein Revolutionär in einer nicht revolutionären Situation ist eher eine lächerliche Figur. Und der Milan Kundera, der macht es wunderbar in seinem Roman Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, dazu zeigen, es ist einfach Politkitsch.
Ich danke ganz herzlich für das Mitnehmen. Ich danke Ihnen für die Begleitung. Das war der vierte Kulturpodcast Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Auf Wiedersehen, bleiben Sie uns gewogen. Musik